Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim ersten Rabe Info dieser Woche. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Er wird jetzt noch besser gegen Abzocker kämpfen können. Der Verein Actares vertritt verantwortungsvolle Aktienbesitzer und Besitzerinnen. Und Vorfreude und Ängste vor der ersten Session im Nationalrat. Die Berner Grüne Alin Trede ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten von und mit Wilma Rall.
Die stehen heute ganz im Zeichen vom gestrigen Abstimmungssonntag. Bern will in der Schweizer Energiepolitik keine Pionierrolle übernehmen. Das Stimmvolk hat beide Vorlagen für eine grüne Energiezukunft abgelehnt, die Initiative Bern Erneuerbar sehr deutlich mit 65%, der Gegenvorschlag mit etwas über 51%. Bis zuletzt war es ein knappes Rennen um den Verfassungsartikel. Dieser verlangte, dass Strombedarf und Heizung von Häusern innerhalb von 30 Jahren mit erneuerbarer Energie gedeckt werden müssen. Es zeigte sich ein deutlicher Stadt-Land-Graben, wobei die Nein-Mehrheit vom Land schlussendlich gewann. Die Berner Energiedirektorin Barbara Ecker-Jenzer bezeichnete das Abstimmungsresultat als verpasste Chance. Ein starkes Jahr gab es in der Stadt Bern zu den Hochwasserschutzmaßnahmen. 88% der Stimmbevölkerung unterstützen die Maßnahmen in den Aare-Quartieren der Stadt. Die Planung von Schutzmauern, Ufererhöhungen und unterirdischen Dichtwänden wird nun in Angriff genommen. Die Maßnahmen werden rund 93 Millionen Franken kosten, wobei Bund und Kanton die Hälfte der Kosten übernehmen. Auf nationaler Ebene gab es ein wuchtiges Ja zur Abzocker-Initiative. Die Schweizer Stimmbevölkerung wollte ein Zeichen setzen gegen hohe Managerlöhne und Abgangsentschädigungen. 68% stimmten dafür, die Rechte der Aktionäre von börsenkotierten Unternehmen zu stärken. Die Initiative erhielt auch in allen Kantonen eine Mehrheit, eine Seltenheit in der Schweiz. Ob und wie sich das Ja zur Abzocker-Initiative auf die hohen Managerlöhne auswirkt, ist offen. Das Parlament muss sich nun um die Umsetzung vom Verfassungsartikel kümmern. Lange Debatten sind vorprogrammiert. Ganz anders ging es dem Familienartikel. Der Verfassungsartikel erhielt zwar eine komfortable Mehrheit der Stimmen, scheiterte dann aber am Ständemeer. Die ländlichen Kantone erteilten der Vorlage eine Absage. Der Verfassungsartikel hatte zum Ziel, auch Bund und Kantone vermehrt in die Pflicht zu nehmen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken. Zum Beispiel hätten sie dafür sorgen sollen, ein ausreichendes Angebot für die Kinderbetreuung zu schaffen. Ein deutliches Ja hingegen gab es für das neue Raumplanungsgesetz. Über 62% legten ein Ja in die Urne, mit Ausnahme vom Kanton Wallis stimmten auch alle Kantone zu. Nach der Zweitwohnungsinitiative ist das neue Raumplanungsgesetz bereits die zweite Vorlage innert kürzester Zeit, die Maßnahmen gegen die Zersiedelung der Schweiz vorsieht und die durchkommt. Das neue Gesetz sieht unter anderem vor, dass Kantone mit überdimensionierten Bauzonen diese zurückzonen müssen. Zudem darf Bauland nicht gehortet werden, das heißt Landbesitzer können unter Umständen zum Bauen verpflichtet werden. Die Schweiz wird in absehbarer Zeit keine Olympischen Spiele veranstalten. Der Kanton Graubünden hat der Vorlage zur Olympiakandidatur eine Absage erteilt. Zwar haben die beiden geplanten Austragungsorte Davos und St. Moritz der Vorlage zugestimmt, das Nein vom Kanton macht dem Begehren nun aber einen Strich durch die Rechnung. Auch Sportminister Ueli Maurer, der im Vorfeld massiv um die Spiele weibelte und die finanzstarke Kampagne der Befürwortenden, konnten die Stimmbürger nicht überzeugen. Soweit zu den Ergebnissen vom Abstimmungssonntag. Wir kommen nun zum Kommentar von Michael Spahr.
Das Abstimmungswochenende ist ein wunderbares Beispiel für die Stärken, aber auch für die Schwächen der direkten Demokratie. Reden wir zuerst von den Stärken. In Ländern, welche Initiativen und Referenden nicht kennen, muss jeweils 4 oder mehr Jahre gewartet werden. Erst dann finden wieder Wahlen statt, bei denen Behörden, Regierungen und Parlamente für ihr Fehlverhalten abgestraft werden können. Zum Beispiel, wenn sie sich vom grossen Geld kaufen ließen. So geschehen bei der Abzockerinitiative auf nationaler Ebene oder bei der Olympia-Vorlage im Kanton Graubünden. Hier nun konnte das Volk dank der direkten Demokratie ein Zeichen setzen. Der Bund wird nun gezwungen, mal nicht im Sinn der Großkonzerne zu handeln und der Kanton Graubünden muss sich von gierigen Investoren verabschieden. Aber das schöne System der direkten Demokratie hat eben auch seine Schwächen und die werden deutlich, wenn die Befürwortenden einer Vorlage der Vernunft das Feld fast gänzlich einer Clique von finanzkräftigen Angstmachern überlassen. So geschehen beim Familienartikel auf nationaler und bei Bern erneuerbar auf kantonaler Ebene. Der harmlose Familienartikel konnte durch eine massive Propaganda mit erfundenen Staatskindern vernichtet werden. Die Befürworter hatten schlicht vergessen, sich zu Wort zu melden. Fast das Gleiche passierte bei Bern Erneuerbar. Realistische Pläne für eine Wirtschaft und Gesellschaft ohne Gas und Öl in 30 Jahren wurden von Einzelinteressen zunichte gemacht. Die Befürwortenden einer erneuerbaren Energiezukunft hielten sich in den letzten Wochen geradezu unanständig zurück. Und das, obwohl sie mit dem traurigen 2. Jahrestag von Fukushima eine emotionale Steilvorlage gehabt hätten. Die direkte Demokratie funktioniert. Das hat dieser Sonntag gezeigt. Aber so richtig schön ist sie nur, wenn sie wirklich ernst genommen wird.
Soweit der Kommentar von Michael Spahr. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag ist es trotz Hochnebel teils ziemlich sonnig bei am Nachmittag bis zu 9 Grad. Am Mittwoch ziehen ausgedehnte Wolkenfelder auf und auch am Donnerstag ist es voraussichtlich bewölkt, trotz einzelnen Aufhellungen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Er gehört zu den grossen Gewinnern von gestern. Der Verein Actares war einer der Befürworter der Abzockerinitiative. Und das hat einen guten Grund. Der Verein vertritt verantwortungsvolle Aktionäre und Aktionärinnen. Aber nicht nur gierige Manager besser kontrollieren will Actares, sondern er will auch auf ein Thema aufmerksam machen. Ein Thema, an das viele oft nicht denken, nämlich wir alle besitzen Aktien, zumindest indirekt, weil wir alle zahlen Geld an Pensionskassen und Sozialversicherungen. Diese Vorsorgeeinrichtungen investieren unser Kapital in verschiedenste Unternehmungen. Folglich besitzen wir alle Aktien und tragen somit eine Verantwortung. Dieses Bewusstsein will Actares stärken. Wie und warum Actares das tut, hören Sie im Bericht von Wilma Rall.
Bald feiert Actares seinen 12. Geburtstag. Der gemeinnützige Verein zählt mittlerweile über 1300 Mitglieder, darunter Aktionärinnen, aber auch viele Privatpersonen, die zwar selber keine Aktien besitzen, aber indirekt über ihre Pensionskassen und Sozialversicherungsgelder trotzdem Aktienbesitzende sind, sprich in zahlreiche Unternehmen investieren. Und genau dieses Bewusstsein will Actares fördern, sagt Vereinspräsident Rudolf Mayer.
Die Idee war, dass ein Zusammenhang besteht mit der maximalen Rendite meiner Pensionskasse und allfälligen Entlassungen dieser Firmen, in die meine Pensionskasse investiert ist, oder auch mit einer maximalen Rendite und Umweltzerstörung irgendwo in fernen Ländern. Und wir wollten einerseits das bekannter machen und andererseits Leuten, die selber keine Aktien besitzen, das Bewusstsein vermitteln, dass sie über ihre Pensionskassen an all diesen Unternehmen beteiligt sind und dass sie sich bei uns engagieren könnten.
Entstanden ist Actares aus dem Bedürfnis heraus, die da oben, die Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen von Großkonzernen und Großbanken, nicht einfach schalten und walten zu lassen, sondern mitzureden, zu intervenieren, direkt bei der Geschäftsleitung oder an Generalversammlungen.
Zum Beispiel die Verletzung von Arbeitsrechten haben wir letztes Jahr kritisiert bei Holcim in Indien oder die Verletzung von Menschenrechten in Guatemala auch durch Holcim oder aber auch die Weißwäscherei oder das grüne Mäntelchen der Finanzindustrie, die zwar betrieblich optimale Umweltpolitik hat, aber ihre Investitionen in nicht nachhaltige Unternehmen und in Ölgewinnung und in Bergwerke, die werden nicht in diese Rechnung einbezogen.
Actares setzt seine finanziellen und personellen Ressourcen nicht für aufwendige Recherchen ein. Wenn sie mit Firmen das Gespräch suchen, wegen Menschen- oder Arbeitsrechtsverletzungen, stützen sie sich auf Recherchen von der Erklärung von Bern, von Bankwatch oder anderen Nichtregierungsorganisationen. Actares macht auch wenig spektakuläre öffentlichkeitswirksame Aktionen.
Wir versuchen nicht besonders laut zu sein, aber kompetent. Wir stellen höfliche Fragen und erwarten aber auch substanzielle Antworten. An den Generalversammlungen ist das nicht immer so, aber die sind öffentlich. Da kann man auch diese Antworten nachher verwenden. Da sind meistens auch die Medien da. Das ist wie eine Plattform. Und Unternehmen, die einen Namen zu verlieren haben oder einen Ruf zu verlieren haben, denen ist es nicht egal, wenn sie keine Antwort oder nur eine schlechte Antwort auf unsere Frage haben.
Actares versucht direkt bei der Unternehmensleitung oder an den Generalversammlungen der Aktionäre und Aktionärinnen zu intervenieren. Um dort überhaupt Einblick zu gewinnen und intervenieren zu können, hat Actares von den wichtigsten börsenkotierten Schweizer Unternehmen Aktien gekauft, so Rudolf Meier.
Im Prinzip sind das die größten Firmen der Schweizer Börse, die 20 größten im Swiss Market Index vertreten sind. Für diese geben wir jedes Jahr Abstimmungsempfehlungen raus, weil diese 20 im Vergleich zu den knapp 300, die an der Börse sind, über 80% des Kapitalvolumens ausmachen. Konkret an die Generalversammlung gehen wir aber an 6 bis 9 Generalversammlungen jedes Jahr, und zwar nur, wenn wir dort das Wort ergreifen möchten.
Regelmäßig präsent ist Actares an den Generalversammlungen von Novartis beispielsweise, von Nestlé oder der Großbank UBS. Wenn Privatpersonen Aktien von diesen Firmen besitzen, können sie ihre Stimmrechte auch an Actares delegieren. Der Verein gibt aber keine Anlagetipps und verwaltet auch kein fremdes Kapital. So bewahrt der Verein seine Unabhängigkeit.
Mehr über den Verein Actares gibt's im Internet unter www.actares.ch.
95,6 Rabe Info.
Die Enttäuschung war groß, als sie nicht in den Nationalrat gewählt wurde. Die Berner Stadträtin Aline Trede vom Grünen Bündnis führte einen sehr engagierten Wahlkampf am Schluss, aber hat es dann doch nicht ganz gereicht. Das Rabe Info hat sie während ihrem Wahlkampf vor 1,5 Jahren intensiv begleitet. Heute bestreitet die frisch gebackene Mutter mit ETH-Abschluss in Umweltwissenschaften trotzdem ihre erste Session im Nationalrat. Sie konnte den Sitz der neu gewählten Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher übernehmen. Aline Trede ist unser Kopf der Woche. Wilma Rall hat sie getroffen.
Aline Trede, Sie stehen kurz vor Ihrer ersten Session im Nationalrat. In ein paar Stunden wird es soweit sein. Sie werden vereidigt. Wie fühlen Sie sich?
Also auf der einen Seite freue ich mich sehr, weil ich habe dafür gekämpft, dorthin zu kommen, wo ich jetzt sein werde. Auf der anderen Seite hat mich die Realität doch schon wieder eingeholt. Es ist auch nicht nur lustig, wenn man dann gewählt ist.
Sie waren ja schon an einer Fraktionssitzung der Grünen im Bundeshaus. Was denken Sie, wird sich vor allem verändern, wenn Sie jetzt mit Ihrem Mandat im Berner Stadtrat die Sitzungen, die Umgangsformen vergleichen?
Also es wird sicher thematisch anders sein, weil es die nationale Ebene jetzt ist, das ist klar. Ich denke, es ist viel formeller. Man ist mehr auch im Rampenlicht, man ist mehr beobachtet, man bekommt viel mehr Auflagen, wie man sich zu verhalten hat und welche Formeln und Formen, dass man einhalten muss. Ich denke, da wird es strenger für mich, als es im Stadtrat war.
Sind Sie dann auch weniger zu Hause, weil Sie die Leute nicht mehr so gut kennen um Sie herum?
Ja, im Moment kenne ich einige doch, also vor allem die Jungen, weil wir uns oft auch in Wahlkämpfen oder auf Podien getroffen haben. Es gibt viele auch von den gegnerischen Parteien, die sich freuen, dass ich komme. Also ich werde sicher meine Freunde in Anführungszeichen dort haben, aber es ist klar, es ist ein viel größeres Gremium. Es gibt viele graue Mäuse, die ich noch nicht kenne und die ich kennenlernen werde. Ich habe nicht Angst, dass ich alleine sein werde dort.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind mit Ihren 29 Jahren eine sehr junge Parlamentarierin. Es gibt sehr wenig Junge immer noch in unserem nationalen Parlament. Haben Sie keine Angst, dort unterzugehen oder bevormundet zu werden oder nicht ernst genommen zu werden?
Also, dass wir untergehen, glaube ich nicht, weil es interessant ist für die Medien, junge Menschen, die sich für Politik interessieren und vor allem aktiv machen. Also man fällt natürlich ein bisschen auf dadurch, weil es viele graue Häupter hat. Es ist eher, glaube ich, die Gefahr da, dass man nicht ernst genommen wird oder wenn man sich einen Fehler leistet, dass es dann einfach heißt, ja, das ist halt, weil sie jung sind, die müssen noch viel lernen, dass man das so wie abgetan wird. Also ich glaube, man muss sich schon sehr kompetent geben und verhalten, damit man wirklich ernst genommen wird.
Alinta Rede, Sie haben ja bereits 2011 für Ihre Wahl in den Nationalrat gekämpft, haben die Wahl dann knapp verpasst, waren sichtlich enttäuscht. Jetzt im nationalen Parlament, das ist bürgerlich dominiert. Sie müssen wohl lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Wie gut können Sie das?
Also es war im Nachhinein gesehen ein guter Platz, der erste Ersatzplatz. Ich war sehr enttäuscht ab dem grünen Resultat in der ganzen Schweiz, also weil wir stark verloren haben. Das hat mich eigentlich viel mehr getroffen als mein eigener Verlust sozusagen, dass ich nicht gewählt bin. Bei Abstimmungskämpfen zum Beispiel verlieren wir fast immer. Also dort habe ich gelernt, damit umzugehen, wenn man nicht gewinnt. Und ich habe keine Angst, dass es mich tötet, aber ich weiß, dass es schwieriger wird, weil im Stadtparlament habe ich jeden meiner Vorstöße durchgebracht. Im Nationalrat wird es ein riesiger Erfolg sein, falls ich einen durchbringe. Ich glaube, es ändert ein bisschen, weil man einfach mehr wirklich Koalitionen schmieden muss. Ich muss viel mehr lobbyieren für meine Anliegen und versuchen, auch die gegnerische Seite zu überzeugen. Aber das macht es auch aus. Das ist auch eine neue Herausforderung, auf die freue ich mich.
Sie sind frisch gebackene Mutter, Sie haben einen 9-monatigen Sohn. Beruflich haben Sie das nächste Ziel, dass Sie Franziska Teuscher als Präsidentin vom VCS, vom Verkehrsclub Schweiz, ablösen. Im April entscheidet die Delegiertenversammlung. Wie sehen Sie dort Ihre Chancen?
Die Chancen sind immer intakt. Also ich glaube, man darf in unserem Beruf oder auch in unserem Milieu nie davon ausgehen, dass man etwas nicht schafft, weil sonst muss man gar nicht erst antreten. Das ist wie wenn man wir haben keine Mehrheit in diesem Land. Also ich müsste mich überhaupt nicht politisch engagieren, wenn ich immer denken würde, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann kann ich nach Hause gehen. Also ich glaube, meine Chancen sind intakt. Der Vorstand des VCS hat Evi Allemann vorgeschlagen für die Delegiertenversammlung. Also sie empfehlen, sie zu wählen. Das heißt natürlich, dass sie empfehlen, mich nicht zu wählen. Sie haben mir ein paar Steine mehr in den Weg gelegt, aber ich war mal Hürdenläuferin und ich kann sehr gut über Steine springen.
Sie haben also beruflich einiges vor, sind, wie ich schon gesagt habe, seit kurzem auch Mutter. Wie viel Zeit bleibt Ihnen dann noch für den Nationalrat?
Also die Frage ist, glaube ich, eher, wie viel Zeit bleibt noch für mein Kind? Also wir haben einfach zu Hause in der Familie, auch mit meinen Eltern, geschaut, kann ich überhaupt kandidieren für das VCS-Präsidium, weil es muss einfach mit der Familie stimmen, wir müssen das organisieren können und es haben sich viele bereit erklärt, einzuspringen für die Kinderbetreuung. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich gar nicht kandidieren können. Und ich glaube, Ein Nationalratsmandat ist 40-60%, das VZ-Präsidium wäre etwa 40-60%. Also das kriegt man schon unter einen Hut, weil es auch sehr viele natürlich Überschneidungen gibt. Also ich bin dann nicht 150% am Arbeiten und sehe meine Familie gar nicht mehr. Das muss man einfach effizient lösen und logistisch gut organisieren, dann geht das.
Seit Sie Mutter sind, hat sich Ihre Perspektive oder Ihre Interessen so verändert, dass Sie auch politisch nun andere Schwerpunkte legen wollen? Oder sind Sie nach wie vor der Atomausstieg, die grünen Themen am wichtigsten?
Also von meiner fachlichen Richtung her ist es klar. Das sind Energiethemen, das sind Verkehrsfragen, das ändert sich nicht. Aber es hat natürlich einen neuen Blickwinkel eröffnet, was man für Probleme hat, blöd gesagt, mit einem Kind. Also wo ist man benachteiligt? Wo ist man benachteiligt als Frau? Wo ist man auch benachteiligt als Mann, also als Vater? Es hat mir einen neuen Blickwinkel gegeben auf dieses ganze gesellschaftliche Familienkonstrukt. Wo will man hin? Was ist wirklich möglich? Und wo müssen wir noch extrem viel erkämpfen, damit wir eine Gleichstellung hinbekommen? Auf beiden Seiten, nicht nur Mutter, sondern eben auch Vater und auch Teilzeitarbeiten für Männer. Also alles, was ich immer gehört habe als Floskeln, habe ich jetzt in meinem Leben volle Realität. Und da habe ich schon neue Themen, die ich sicher besser beobachten werde und vielleicht auch Vorstöße zum Beispiel vorbereiten werde. Die hätte ich nicht gemacht, wenn ich kein Kind hätte, weil ich es einfach nicht gewusst hätte, wie das wirklich abgeht.
Die Arbeit im Nationalrat besteht ja aus der Teilnahme an den Sessionen, später vielleicht auch an Kommissionssitzungen. Es besteht aber auch darin, dass man sich mit Lobbyisten trifft, dass man sehr viele Veranstaltungen besucht. Sie haben auf Ihrer Homepage eine Liste aufgeschaltet, wo Sie alle Organisationen, Personen aufgelistet haben, die Sie kontaktiert haben. Warum haben Sie das getan?
Also als erstes muss ich sagen, dass diese Liste nicht mehr aktuell ist, weil es kommen jeden Tag so viele Einladungen. Ich komme gar nicht nach, mit dieser Liste wirklich nachzuführen. Warum ich das gemacht habe, weil ich es auf der einen Seite erschreckend finde, wer kämpft um Stimmen und mit welcher Form und welcher Art, wer hat das Geld. Ich könnte jeden Abend an einem Abendessen und an einem Apéro sein. Also ich müsste mich überhaupt nicht mehr sonst verpflegen. Und ich finde, das ist das Mindeste, dass es transparent ist, dass auch die Bevölkerung sehen kann, wer diese Lobbying-Fäden zieht und die Parlamentarier wirklich versucht zu beeinflussen. Ich finde, es ist nicht falsch. Also man kämpft für seine Anliegen, aber ich finde doch, man sollte sehen, wie viel Geld das im Spiel ist und wer eben welche Möglichkeiten hat, um Politikerinnen zu umgarnen.
Auf dieser Liste steht auch, dass Sie eine Jahreskarte, einen Jahrespass vom Zentrum Paul Klee bekommen haben. Sie haben dann dahinter groß geschrieben, zurückgeschickt. Was für ein Zeichen wollten Sie damit setzen?
Also ich habe mir persönlich die Limite gesetzt, dass ich nichts annehme, das mehr als 50 Franken kostet. Weil ich finde, das geht dann wirklich in Bestechung. Das ist meine Limite, die ich gesetzt habe. Es hat mich erstaunt, dass es keine gibt im Nationalrat oder auch im Ständerat, weil zum Beispiel bei Medien ist es gang und gäbe, dass sie keine Geschenke annehmen dürfen, die irgendwelche Werte überschreiten. Und eine Jahreskarte im Paul-Klee-Zentrum gibt es offiziell nicht auf der Seite, habe ich sie nicht gefunden. Aber ein Eintritt kostet schon 20 Franken, also ich gehe davon aus, dass eine Jahreskarte die 50-Franken-Limite überschreitet und darum habe ich sie zurückgeschickt.
Das ist ein Beispiel, wo Sie kein Blatt vor den Mund nehmen. Sie nehmen auch sonst häufig kein Blatt vor den Mund und teilweise stoßen Sie auch Leute vor den Kopf. Denken Sie, das könnte schwierig werden im Nationalrat, wo man doch etwas diplomatischer vorgehen sollte, um an ein Ziel zu kommen?
Ich hatte immer in meinem Leben die Devise, ich sage das auch den Personen direkt, was ich finde. Ich bin wirklich ein Fan von Transparenz. Ich kann nicht so gut Dinge einfach verschweigen, die ich finde, die in die Öffentlichkeit sollten. Und wenn ich dann noch danach gefragt werde, ist es passiert. Also dann gebe ich eine ehrliche Antwort. Ich glaube, es gibt Leute, die schätzen das, weil sie wissen, an was sie sind. Also meine Gegner, aber auch meine Parteifreunde wissen immer, an was sie sind. Ich finde es besser, man sagt mir, jetzt hast du wieder eine Riesenscheiße rausgelassen, als wenn man einfach sagt, ah, gutes Interview. Und dann bekommt man zwei Wochen später ein Mail über 7 Ecken, wo irgendwie erklärt wird, warum ich jetzt ein schlechtes Interview gegeben habe. Und das, wie ich es gerne hätte, mache ich auch mit anderen. Und wenn das nicht passt, dann muss man mit mir einfach nicht mehr verkehren.
Aline Trede, Sie sind eine sehr engagierte Politikerin mit Ihren 29 Jahren bereits im Parlament. Das ist doch schon ein großer Schritt. Wollen Sie am Schluss im Bundesrat landen?
Nein, ich möchte nicht im Bundesrat landen. Genau dort könnte ich das, was ich erklärt habe über meine direkte Art, nicht mehr leben. Ich müsste dort eine Meinung vertreten von einem Gremium. Das kann ich. Zum Beispiel bei den Grünen war ich im Vizepräsidium. Dort kann ich dahinter stehen, weil es nicht total gegen meine Meinung geht. Aber wenn ich eine Abstimmungsvorlage zum Beispiel vertreten müsste, die ich auf keinen Fall so durchbringen möchte, ich hätte extrem Mühe damit. Ich hätte jedes Mal bei jedem Satz, den ich sage, das Gefühl, ich verkaufe meine Seele, ich verkaufe meine Seele, ich verkaufe meine Seele. Und das liegt mir überhaupt nicht. Also ich glaube, ich in einer Exekutive wäre für niemand ein Gewinn.
Das sagt Aline Trede, ab heute Nationalrätin der Grünen. Ihre Liste «Lobbying transparent gemacht» finden Sie auf der Webseite www.alintrede.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Montag, dem 4. März. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann geht es unter anderem um gleiche Löhne für Mann und Frau. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.